Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian, meines Zeichens leidenschaftlicher Pferdemensch und seit 2017 tätig als mobile Reitlehrerin hier in meiner Heimat im Unterallgäu. Und ich erfülle mir jetzt meinen Wunsch, nämlich einen Pferdepodcast aufzunehmen.
Zusammen mit mir, ihrem Ehemann Sven. Und
im Gegensatz zu mir bist du noch nicht so lange dabei?
Nein, ich bin nicht so lange dabei. Ich bin erst so seit 5 Jahren Pferdemensch, würde ich sagen. Beziehungsweise erstmal leichter Pferdemensch mit ein bisschen, ja, ich mach mal, komm mal mit in den Stall. Ich reite dann doch mal vielleicht, weil es cool ausschaut, was doch irgendwie interessant ausguckt. Bis hin zu, dass ich jetzt mein eigenes Jungpferd habe.
Genau, seit 2 Jahren.
Genau, das jetzt ein Jahr auch unterm Sattel ist, sehr leicht angeritten.
Rose,
aber
die ist, dazu muss man sagen, die wird jetzt auch 5 erst im kommenden Jahr. Ja.
Genau. Aber das ist nicht das einzige Pferd bei uns.
Genau, natürlich nicht. Meine Familie hat einen kleinen Pensionsstall. Dadurch hat man dann doch relativ viele Pferde um sich rum. Zu unserer Gruppe gehören unter anderem noch die Ginger, eine Haflingerstute. Das Urgestein so bei uns in der Familie, weil wir die seit über 20 Jahren schon haben. Das Pferd, auf dem ich reiten gelernt habe.
Dein Jugend-Kind-Pferd
eigentlich? Mein Jugendpferd, ja. Und das Pferd, auf dem auch du reiten gelernt hast.
Ja, das hast du es mir beigebracht da drauf. Das war eben besagtes, ich habe doch vielleicht Lust zu reiten.
Und
wie alt ist jetzt die Ginger gerade?
Jetzt im kommenden Jahr wird sie 24, wenn ich jetzt richtig liege, gerade im Kopf. Und wir haben sie bekommen, da war sie 1,5 Jahre alt. Mein Großvater hat sie gekauft. Ja, seitdem begleitet sie uns und hat uns auch über, ja, oder vor sehr viele Herausforderungen gestellt, so muss man das sagen.
Mhm. Genau, Herausforderung ist ein gutes Stichwort. Dann haben wir noch die Lou.
Ja, am Anfang von meiner Selbstständigkeit war mir relativ klar schon, dass ich vor allem mit Problempferden arbeiten möchte. Das ist immer das, was mich fasziniert hat. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, genau so einen Problemfall mal aufzunehmen. Deswegen kam die Lou zu uns. Lou ist eine Stute, die ursprünglich aus England kommt. So richtig viel wissen wir nicht über sie. Sie ist jetzt, glaube ich, so um die 13, 14.
Man weiß, dass sie Flecken hat. Das weiß man.
Das weiß man. Also wir nennen sie auch liebevoll das Kuhpferd, weil sie 1:1 einfach ausschaut wie so eine gefleckte Kuh.
Ja, kann man sich gut vorstellen, ja. Ein bisschen robuster als jetzt so ein typisches Paint Horse vielleicht.
Ja, sie hat eher so vom Typus eher so schweres Warmblut, würde ich mal behaupten.
Ja.
Leider ist die Lou nicht wirklich reitbar. Also sie ist jetzt seit 2 Jahren bei uns. Das dritte fängt jetzt gerade an. Allerdings haben unsere Reitversuche bisher ja immer an einem gewissen Punkt aufgehört, weil sie einfach keine Ruhe mit Reiter entwickeln kann.
Genau.
Richtig. Wer weiß, was da die Zukunft bringt. Also das,
über
das
die
ist
Lou
so
können
was,
wir vielleicht mal tatsächlich nochmal extra separat reden.
Ja, das ist so ein Projekt,
ist,
da kann man mal drüber reden, relativ lang. Nichtsdestotrotz gehört sie fest zu unserem Team mit dazu. Also wir sind froh, dass wir sie da haben und die machen ganz viel am Boden mit ihr. Also nur weil sie nicht geritten wird, heißt das nicht, dass sie keine Aufgabe hat und nicht eine Daseinsberechtigung
hat.
Hat
uns vor allem auch das beigebracht, dass am Boden...
Ja, sie hat uns sehr viel beigebracht, was man eigentlich machen muss, was man alles tun muss, um das Herzen eines Pferdes zu gewinnen.
Und auch das Wertschätzen am Boden, meine ich tatsächlich. Also, dass man tatsächlich auch Zeit mit einem Pferd am Boden verbringen kann.
Ja, dass Reiten nicht alles ist.
Genau. Und jetzt natürlich für dich persönlich, dein Highlight, dein Ein und Alles.
Ich habe mir dieses Jahr noch ein Nachwuchspferd gekauft, jetzt eine Jährlingsstute inzwischen, die Holly bzw. Hutzi, wie sie bei uns auch genannt wird. Da habe ich mir den Traum erfüllt und mir ein Paint Horse tatsächlich gekauft. Die Ginger, von der ich vorhin erzählt habe, die ist Western geritten und mir als Jugendliche hat man immer gesagt, was willst du denn mit deinem Haflinger? Das ist doch kein Westernpferd. Hol dir doch mal ein ordentliches Pferd. Und aus diesem Hintergrund, weil das ganz tief in meinem Gedächtnis verankert war, habe ich mir jetzt endlich diesen Traum erfüllt. Und zu uns gehört jetzt eben auch ein waschechtes Paint Horse.
Mhm. Ja, muss man dazu sagen, wenn du jetzt gerade sagst, mit dem Western reiten, das haben wir, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht so gesagt. Also Wir sind jetzt nicht so die klassischen Englischreiter, wohl eher weniger. Eher sind wir Westernreiter.
Eher Westernreiter, wobei vor allem durch dein Pferd angeregt. Ne? Die Rose ist ein Spanier Quarter Mix und kommt auch eher nach dem Spanier. Dadurch angeregt haben wir uns in den letzten 1,5 Jahren sehr viel mit klassischen Ansätzen auch beschäftigt. Ja, und ich würde mal behaupten, unser Reitstil ist sehr vielseitig aufgestellt. Wir haben uns immer dann irgendwo Anleihen genommen aus irgendwelchen Bereichen, wenn wir nicht mehr weitergekommen sind. Und so fahre ich das auch in meinem Unterricht. Also ich bin da nicht festgelegt auf irgendeine Philosophie oder einen Lehrer, sondern
Genau.
ich denke, dass man überall was finden kann, was zu einem passt.
Ja, so viel zu uns. Und das ist jetzt unser Podcast. Was haben wir eigentlich vor mit dem Podcast so ganz genau?
Ja, wir haben uns jetzt so ein paar Themen in den Kopf gesetzt, über die wir mal sprechen wollen, weil ich das Gefühl habe, dass die Welt mehr Podcasts über Pferde braucht. Das ist Nummer eins.
Die
Mehr
Welt
gute
braucht
Podcasts über Pferde.
und mehr Pferde im Allgemeinen.
Mehr Pferde im Allgemeinen, natürlich. Ja, und weil ich oft zu Kunden fahre, die mir dann sagen, ja, sie fühlen sich so ein bisschen allein auch im Alltag, weil sie vielleicht entweder in einer Stallgemeinschaft zu Hause sind, in der keine Gemeinschaft zustande kommt. Oder auch, ja, weil sie halt Selbstversorger sind oder sowas, gar keine Mitreiter in dem Sinne haben im Alltag. Und ich glaube, für solche Leute wäre eigentlich so ein Podcast ganz gut.
Und also quasi, ich bin hier quasi so ein bisschen als der Schüler. Also ich verkörper quasi euch so ein bisschen mitunter.
Nein, du in der Hörerschaft ist doch bestimmt, es sind doch bestimmt auch erfahrene Leute dabei.
Ja, ja,
Aber wir
ja.
dachten, es ist ganz
Aber
interessant,
ich bin
diese
mutig.
Dynamik zwischen jemand, der schon ein bisschen mehr weiß und jemand, der vielleicht einfach neugierig ist und auch die richtigen Fragen stellt.
Genau, richtig. Ich glaube, ich bin mutig genug, die Fragen zu stellen.
Genau, so ist es. Ja, und heute haben wir uns vorgenommen, wir wollen Motivation und Inspiration im Training ansprechen. Wir sind jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ist es zwischen den Jahren. Wir haben die Weihnachtsfeiertage gerade hinter uns gebracht und schauen jetzt Richtung Silvester. Und das ist meiner Erfahrung nach eine Zeit, in der viele Leute ja so ein bisschen über das, was sie eigentlich das ganze Jahr getan haben, nachdenken. Und oft ist das sehr ernüchternd. Also so, das ist so meine Erfahrung.
So schlimm?
Ja, die meisten Leute fangen dann an, drüber nachzudenken und reden das, was sie eigentlich im Jahr mit den Pferden geleistet, geschafft, erlebt haben, so ein bisschen runter.
Also ich bin da sehr positiv persönlich eigentlich.
Ja, wir waren nämlich schlau, aber dazu kommen wir noch, warum wir schlau waren und warum es bei uns gut geklappt hat mit Inspiration und Motivation dieses Jahr. Ne? Ja, ich habe mir zum Anfang den Gedanken gemacht, Motivation und Inspiration, das sind eigentlich zwei Dinge, die ganz nah beieinander liegen. Und da ist man so ein bisschen vorm Henne-Ei-Problem, ja?
Also Inspiration wäre ja eigentlich, wenn du was Tolles machst und ich denke, boah, das ist ja cool, das will ich auch machen, dann bin ich inspiriert. Erstmal ganz einfach.
Genau. Und daran sagst du, okay, ich habe das jetzt gesehen, das wird jetzt mein neues Trainingsziel, also irgendeine bestimmte Übung. Sei es jetzt geritten am Boden, sei es, dass es tatsächlich eine Übung ist oder vielleicht einfach nur gute Pferdemanieren, das kann ja auch eine Inspiration sein. Ne? Wenn man zum Beispiel in einem Stall ist bei einer Freundin und sieht, boah, das Pferd von der, das ist total höflich und immer geduldig und so, kann man sich das auch.
Ah, da hab ich ein gutes Beispiel
Ja.
dafür. Wir waren dieses Jahr auf einem Turnier, auf einem kleinen Turnier, mal mit der Rose tatsächlich mal ein Showmatch. Erstes Turnier, einfach mal hinfahren, mal angucken, wie reagiert das Pferd da. Keine gerittene Prüfung, sondern nur eine Showmanship. Also für die das nicht kennen, es ist quasi ein simuliertes Zuchtvorführen. Es geht vor allem darum, dass der Führer selber auch sich gut präsentiert zusammen mit dem Pferd. Ganz einfach gesagt.
Ja.
Aber um das soll es gar nicht gehen, um das Turnier. Was mich da sehr inspiriert hat, mal auch reingeguckt, da dann später bei den Rainern, war dann tatsächlich jemand, der hat sein Pferd, nachdem er quasi vorgeführt, gerufen worden wurde, dass er seinen
Ja.
Preis abholen soll, der hat sein Pferd einfach stehen lassen, mitten in dem ganzen Tumult. Das Pferd ist ganz brav da stehen geblieben. Er hat seinen Preis abgeholt, ist wieder zum Pferd zurückgegangen und das Pferd ist einfach wunderbar stehen geblieben. Für mich total die Inspiration und dann auch eine Motivation gewesen,
genau.
Dass ich sage, das muss ich auch, das muss mein Pferd können, das ist doch total toll. Du sagst dem Pferd, bleib da stehen und dann bleibt es da stehen. Und da kann so viel nebenzu passieren, da kann ein Pferd nebendran nervös sein, mein Pferd bleibt ruhig und bleibt da stehen.
Genau, wenn ich da sage, ist es dann, da stehen bleiben. Da ist es dann egal, was von der Atmosphäre herrscht.
Genau, und das finde ich persönlich, ist für mich sehr eine Inspiration und Motivation dieses Jahr gewesen auch.
Genau, und ausgehend von der Inspiration passt man also seine Trainingsziele an. Und dann, und da komme ich dann zu Motivation, so definiere ich Motivation für mich. Motivation ist das Gefühl im Alltag. Also ich komme zum Beispiel von der Arbeit heim und sage mir, okay, jetzt mache ich noch was mit meinem Pferd. Oder ich stehe auch an einem Wochenende mal auf und sage, okay, jetzt nichts brunchen mit irgendwelchen Freundinnen, sondern ich fahre direkt in den Stall und tue was.
Meinst du das jetzt explizit an einem bestimmten Thema oder weil du bestimmte Trainingsziele, das, ich glaube, das ist eher allgemein, wie du es meinst. Es gibt mehrere Trainingsziele, die du gerne
genau, inspirativ... Also Inspiration führt zu Trainingszielen, aber dann muss ich auch noch im Alltag die Motivation aufbringen, an diesen Trainingszielen zu arbeiten, gut, die konsequent zu verfolgen.
Es bringt nichts, wenn ich das jetzt cool finde, genau. dass dieses Pferd es kann, wenn ich da nicht sage, ja, dann übe ich das eben entsprechend, weil es natürlich auch kräftezehrend ist, besonders vielleicht solche Themen, die jetzt nicht explizit zum Beispiel auch mit dem Reiten zu tun zu haben, beim fällt manchen doch schwer daran zu arbeiten.
Ja.
Da hat aber jeder persönliche Motivation. Also das, ich glaube, das unterscheidet sich ganz arg. Manchen ist natürlich total wichtig, das Pferd unter einem, das muss funktionieren, ist da so ein Stichwort. Mhm. Oder
man will vielleicht bestimmte Lektionen reiten. Also gerade wenn wir jetzt, wir haben ja vorhin über klassische Vorbilder gesprochen, das sind natürlich Übungen im klassischen Bereich, die kann man sich jetzt nicht einfach mal so in 2-3 Übungsstunden aus dem Ärmel schütteln. Also das sind Dinge, die muss man über einen langen Zeitraum verfolgen. Ja? Und das denke ich, ist das Motivationsproblem in meinen Augen. Also sich über einen langen Zeitraum immer wieder zu sagen, okay, wie packe ich das eigentlich an? Ne? Sich ein Ziel zu nehmen und das kleinschrittig zu erarbeiten über einen langen Zeitraum hinweg und das da auch dran zu bleiben, auch wenn es zwischendrin mal scheiße läuft, weil das ist ganz normal. Ja,
das muss gelernt sein. Aber das ist, glaube ich, sehr unabhängig sogar vom Pferdetraining.
Ja, aber umso wichtiger im Pferdetraining.
Ich glaube, wenn man es im Pferdetraining kann, lernt man das, kann man das auch sehr schnell aufs normale Leben sogar übertragen, meiner Meinung nach. Ist meine Erfahrung auch gewesen, nachdem ich gelernt habe, gerade mit dem Jungpferd mir Sachen zu erarbeiten, wie ich kleinteilig und trotzdem mir selber die Motivation vor allem halt.
Ich finde, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um mal drüber zu sprechen, wo holt man sich Inspiration und wo holt man sich Motivation oder vielleicht auch mal so einen Trainingsplan. Ne? Weil wenn man ein Trainingsziel vor Augen hat, dann weiß man ja vielleicht nicht unbedingt selber, wie erreiche ich das.
Ja.
Also meine großen Inspirationsquellen sind immer YouTube. Ich bin so ein YouTube-Fangirl, muss ich sagen. Instagram, teilweise auch Bücher, wenn ich irgendein gutes Buch erwische. Und seit einiger Zeit, also vor allem seitdem ich selbstständig bin, versuche ich auch jegliche Lehrgänge, Seminare, Fortbildungsmöglichkeiten, die bei uns in der Gegend angeboten werden, eben auch wahrzunehmen. Ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, ne? Gerade wenn ich auf YouTube irgendwo gucke und ich finde YouTube Deutschland, die Pferde-Community ist da so ein bisschen
dünn.
Es ist schwierig, weil es gibt nicht viel in meinen Augen, was wirklich für unsere Altersgruppe ist. Also wir sind jetzt Ende 20 und ich denke, das meiste ist halt dann doch eher für die Pferdemädchen. Ich habe nichts gegen Pferdemädchen, die sind super wichtig. Jeder Stall braucht mindestens ein Pferdemädchen.
Ich weiß nicht, ob Pferdemädchen da der richtige Begriff ist. Ich glaube, das ist, wie gesagt, es ist dünn. Es ist, schneidet Themen vielleicht sehr
oberflächlich an. Es gibt ein paar gute Ausnahmen.
Gut, es gibt auch natürlich auch Sachen, die sind sehr... Die deutsche Community, jetzt gerade wenn ich darüber spreche, die ist doch sehr weiblich geprägt. Das ist einfach so. Also,
ja, das ist
also
wahr.
Ich bin immer bei uns im Stall und es ist ein kleiner Stall. Es gibt jetzt noch einen anderen Einsteller, der macht das aber auch zusammen mit seiner Frau. Also ich glaube, es gibt noch weniger Männer, die es tatsächlich komplett alleine machen.
Aus eigenen Stücken.
Aus eigenen Stücken. Ich habe das ja auch tatsächlich erst durch dich angefangen. Für mich war da ja auch typische männliche Vorurteile. Naja.
Berührungsängste.
Ja, das war am Anfang natürlich da. Aber ich glaube, dass das tatsächlich weiblich geprägt ist, ohne jetzt hier gendermäßig in irgendeine Richtung zu schlagen. Aber es prägt einfach. Wenn man das sich jetzt mit den Staaten anguckt, da gibt es deutlich mehr Pferdetrainer.
Ja, oder guck doch auch mal nach Südamerika zum Beispiel.
Ja.
Da, wo es wirklich was Männliches ist, wo es eher ungewöhnlich ist, dass es eine Frau macht.
Ja, natürlich, das prägt unglaublich dann auch, wie trainiert wird.
Mhm.
Es ist jetzt alles wertefrei erstmal. Es ist erstmal.
Ja, aber das ist vielleicht auch wieder ein guter Hinweis Richtung Inspiration, weil jetzt für jemanden wie du, der sagt, okay, ich kann mich jetzt hier in der deutschen Community im Pferdebereich so gar nicht selber wiederfinden, dann müsst ihr halt anfangen, mal über den Tellerrand hinauszublicken und sagen, okay, ne, sowieso die Pferdesprache international ist Englisch. Ich denke, das sollten wir alle können. Und dann schaut man sich halt mal woanders um. Ja?
Das ist schon wichtig, ja, natürlich.
Ja, und Bücher habe ich auch vorhin angesprochen. Da würde ich auch gerne mal kurz drüber reden, weil das ist nämlich auch wieder so ein Problem. Ich finde, Bücher gibt es nicht viele gute auf dem Markt. Oder wie siehst
bin
du
ich,
das?
Ja, da bin ich ja nicht so, eine Leseratte an der Stelle. Also ich lese ein paar Bücher, lese ich oft, aber nicht so viel. Ich setze mich persönlich, natürlich, das ist noch der andere Punkt. Das ist für Hannah jetzt ganz leicht hier zum Sagen, dass, ja, dann lese ich und dann gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an und sonst irgendwas. Nicht jeder von uns hat so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil er es hauptberuflich macht.
Hm.
Und
ja,
das soll ja, für viele ist es Freizeit. Ne?
Ja, und da komme ich dann auch wieder auf den Punkt zurück, warum ich die Bücher schlecht finde. Weil ich finde, wenn man sich irgendwo Inspiration holt, dann braucht man ja auch eine Anleitung, wie man die umsetzen kann. Und die vermisse ich in den meisten Büchern. Also ich finde, das ist oft viel zu oberflächlich erklärt, wie man anfängt, sowas zu trainieren.
Ich glaube, da musst du mal ein paar gute Bücher und schlechte Bücher vorstellen.
Wir müssen mal so eine gute und schlechte Bücher.
Ja, ich glaube, da haben wir schon was für einen Folge-Podcast oder
genau.
Irgendwann mal. Ja, aber das ist ein wichtiges Thema, dass man mal darüber spricht. Auch, dass nicht jeder dazu Zeit hat. Also man muss, das ist ein typisches Thema unserer Zeit, man muss natürlich auch komprimiert irgendwie das Wissen in sich reinstopfen. Das Beste ist natürlich, wenn man eine Trainerin oder Trainer an der Hand hat.
Würde ich auch jedem empfehlen.
Also ich hätte das Thema Jungpferde niemals ohne Hannah angefangen, keine Chance. Also ohne Anleitung wäre ich da, glaube ich, kläglich gescheitert an der Stelle.
Ja. Und ich denke, das ist auch nichts Schlimmes, sich einen Trainer oder einen Reitlehrer oder wie auch immer zu suchen. Man muss halt einen finden, der gut zu einem passt.
Genau, aber wichtig ist, dass der Motivation eben noch für einen, um zum Thema zurückzukommen, Motivation für einen mitgibt
auch. Ja, also das ist vielleicht auch was, daran erkennt ihr, ob ihr einen guten oder einen schlechten Trainer habt. Habt ihr Angst davor, in die Stunde zu gehen? Oder sagt ihr, boah, ich habe so richtig Bock drauf, mal wieder was zu machen und dass mal jemand von außen drauf guckt auf das, was ich jetzt so in letzter Zeit hier geübt habe und so. Und erschreckenderweise ist das immer noch ein Thema, dass viele Leute Angst vor ihrem Reitlehrer haben. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Also ich kann das nicht nachvollziehen. Gut, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist ja schon ein schlimmer Tyrann. Nein, aber ich hatte bis jetzt dann nur dich als Reitlehrer.
Ja, das stimmt. Aber ich kann mich daran erinnern, ich als Jugendliche habe auch Angst gehabt vor meiner Reitlehrerin. Die hat mich sehr viel angeschrien.
Ein interessantes Thema. Das ist wahrscheinlich... Habe ich oft gehört, dass viele das unter sehr starken Druck geraten und dann ist Druck ein großes Problem. Und ich glaube, gerade beim Pferd ist, wenn man selbst Druck empfindet, es ist ja, doch ein gewisser Austausch an der Gefühlswelt mit dabei.
Und ja. Der Druck, oder ich nenne es jetzt vielleicht einfach mal Frust, ne, weil Druck ist ja gar nicht so das einzelne Wort, das da im Fokus steht, weil wenn man sich Druck macht, kann man auch Dinge erreichen, aber wir reden von dem Druck, der Frust verursacht. Frust macht Motivation kaputt.
Genau.
Sowohl beim Menschen als auch beim Pferd.
Genau, wir waren bis jetzt ja nur beim Menschen. Aber
ja,
das ist jetzt
wir haben
eigentlich
noch gar keine Brücke zum Pferd geschlagen.
Das ist aber genau die Brücke zum Pferd eigentlich. Weil, wenn eigentlich gilt alles, was wir bis jetzt gesagt haben, auch fürs Pferd.
Ja, und ich sag noch was, da können wir dann die Brücke super gut dazu schlagen.
Bitte.
Nochmal zurück zu Angst vor seinem Reitlehrer haben. Ich glaube, das kommt aus unserer Reittradition. Habt ihr mal drüber nachgedacht, was Deutschland für eine Reittradition hat. Wir kommen aus einem militärischen Reiten.
Ja, nichts hier mit Kühe treiben und sonst irgendwas.
Nee, nicht so lässig Arbeit oder sowas. Ne? Oder in Spanien, wo wirklich die Reitkunst zu Hause ist. Und die auch wirklich, die klassischen Leute, die spanisch reitenden Leute und so, die haben es auch voll drauf, ihre Pferde zu motivieren. Aber wir vergessen das irgendwie immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil wir halt einfach im Englischen, im FN-Reiten eine Reitlehre haben, die auf dem militärischen Reiten basiert. Und da gibt es auch keinen Spielraum für Fehler.
Wenn man es entsprechend der Lehre quasi macht.
Genau, und die sehen auch keinen individuellen Weg, sondern es ist halt alles sehr konform. Sie haben ihre eigene Ausbildungsskala und da muss halt alles reingepresst werden.
Konformität hilft halt zu vereinheitlichen. Ne?
Genau, das ist militärische... wichtig für eine Armee, eine berittene Kavallerie.
Ja, ich glaube, da einen hohen Durchsatz bekommt man da. Ne? Es funktionieren, das heißt nicht motiviert funktionieren.
Das heißt nicht das Beste aus sich rausbringen und Motivation und Inspiration haben da, glaube ich, nicht so viel zu suchen.
Ja, es heißt einfach, es muss genauso funktionieren. Punkt.
Genau. Und das bedeutet das eben nicht nur für den Menschen, der da angeschrien wird, weil er wieder vergessen hat, die Hacken runterzunehmen, sondern es bezieht sich eben auch aufs Pferd. Weil manche Pferde, da muss man, glaube ich, viel mehr Grundarbeit leisten, abhängig von Charakter und Rasse, bevor man so gewisse Dinge machen kann, die jetzt, ich sag mal, in einer Heeresdienstvorschrift so als Grundlage gelten. Ja, und Motivation und Inspiration sind super wichtig, nicht nur beim jungen Pferd, sondern auch bei älteren Pferden. Also das ist ja, glaube ich, auch oft so ein Thema. Ich habe mir ein Pferd gekauft, weil ich Einsteiger bin, vielleicht eben kein Jungpferd. Und leider ist das irgendwie ziemlich, wie soll ich sagen, stumpf,
genau.
Unmotiviert.
Aber jetzt mal, genau, jetzt wie wäre das denn? Wie kriege ich in ein altes Pferd denn Motivation rein? So,
das ist sehr schwer pauschal zu beantworten.
Nein, das geht nicht pauschal. Aber
deswegen versuchen wir mal so einen individuellen Fall anzugucken. Ihr müsst euch immer überlegen, was hat das Pferd denn vorher gemacht? Habe ich ein Pferd, das vielleicht aus einem Reitschulbetrieb kommt? Und wenn ja, wie wurde in diesem Reitschulbetrieb gearbeitet? Ist es da vor allem in der Halle, vor allem im Gelände gelaufen? Und was durfte es da zum Beispiel vielleicht nicht? Also oft ist ja so, dass in solchen Reitschulbetrieben sich mit dem Pferd am Boden eigentlich gar nicht beschäftigt wird. Leider immer noch so, es ändert sich gerade so ein bisschen gefühlt, aber das ist, denke ich, einer der großen Ansatzpunkte, wo man bei so einem typischen Reitschulpferd hin kann, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt vielleicht erstmal ein paar Monate nur am Boden mit dem Pferd um. Und dann versuche ich auch bewusst, meine Einheiten spielerisch zu gestalten. Guck mir mal an, was gibt es denn so im Bereich Natural Horsemanship? Was gibt es denn im Bereich Freiheitsdressur, Freiarbeit? Ja, das wäre für mich so ein Ansatzpunkt, so ein ganz typischer.
Also tatsächlich unten am Boden erstmal anfangen. Erstmal sagen, mal Leben wieder damit reinbekommen.
Genau, das ist also quasi das, was dem Pferd alles verboten wurde, das wieder so ein bisschen erlauben, wieder eine Tür aufmachen. Und statt einfach immer nur Nein zu sagen, auch mal ein Ja dem Pferd schenken. Also das, was das Pferd macht, vielleicht auch mal als Vorschlag sehen und das auch für gut heißen. Es kann auch mal heißen, dass man 1, 2, 3, 4 Trainingseinheiten eigentlich die meiste Zeit in der Mitte stehend irgendwie verbringt oder nur im Gelände spaziert und eigentlich großartig nicht viel passiert.
Man geht eigentlich erstmal auf Suche, sehe ich genau. Das richtig? Du suchst ja. Erstmal. Das heißt, man muss erstmal viel ausprobieren. Das heißt, wenn ich jetzt Freiarbeit mache und hier mit meinem Fähnchenstick vielleicht in einem Roundpen stehe und das Pferd steht da und es interessiert sich nicht. Kein bisschen. Ich stelle mir da ein etwas behäbiges Kaltblut vor, das schon so sagt, ach du, Bewegung, heute nicht.
Genau.
Dann hat man, ich finde auch, das kratzt ja sehr arg an der eigenen Motivation.
Ja, weil man sagt, oh, warum möchte das Pferd mich nicht mögen?
Genau, aber das muss man sich erstmal klar werden. Gut, das Pferd, das hat halt jetzt, das geht gar nicht um mögen und nicht mögen erstmal, sondern es geht erstmal um bewegen und nicht bewegen vielleicht in dem Fall. Und es geht gar nicht persönlich gegen einen. Trotzdem kommt das beim Menschen so an erstmal. Das kratzt erstmal an mir. Das heißt, jetzt schwinge ich da mein Fähnchen und ich schwinge und schwinge und vielleicht kriege ich dann mal so ein paar Schritte raus.
Und dann muss ich aber sagen, okay, cool, hast du toll gemacht.
Ja, richtig,
ich
richtig.
Ich muss, auch wenn nur ein Schritt kommt, muss ich es loben.
Richtig, nur so kriege ich dann die Motivation rein. Ich glaube, das ist dann ein langer Prozess.
Das ist ein sehr langer Prozess.
Trotzdem, wenn das sollte man dann machen und wenn das dann auch Fortschritte...
Genau, und dann fange ich, sage ich, okay, höre ich auf an der Stelle, fange ich woanders an. Sag ich, entweder gehen wir vielleicht noch eine Runde spazieren im Gelände, wenn es mit dem Pferd möglich ist. Ich komme ja manchmal auch zu Problemfällen. Da ist eigentlich außer Freiarbeit im Roundpen gar nichts mehr möglich. Oder manchmal ist es schon schwierig, das Pferd irgendwie aus der Box rauszuholen oder
das so. Das war mit so ein Problem ist schon am Strick direkt.
Genau, wo es so eigentlich schon beim Führtraining anfängt.
Quasi so ein Rüpel.
Ja, entweder ein Rüpel oder eine Schissbox. Also jemand, oder ein Pferd besser gesagt, das vor allem und jedem irgendwie Angst hat und wenn es sein eigener Schatten ist.
Der wieder kratzt an der menschlichen Motivation extrem. Jetzt muss ich mir die erhalten. Mhm. Wie schaffe ich das? Mir die trotzdem, ich selber habe schon ein total beschissenes Gefühl zu dem Pferd zum Gehen, weil, also aus den besagten Gründen eben, wie kann ich da, wie finde ich denn selber die Motivation
an der Stelle? Also in diesem Fall, wo man sagt, okay, ich habe wirklich ein Problempferd, mit dem ich meine Ziele gerade einfach nicht erreichen kann und das ist ein langes Projekt, ich empfehle mal zwei Sachen. Einmal, macht euch ein Trainingstagebuch. Da kann man dann auch so Dinge reinschreiben wie ein Ziel und sich dann erstmal überlegen, wie erreiche ich das. Da kann man sich auch Grundregeln reinschreiben, sowas wie, mein Pferd darf nie am Putzplatz fressen. Für manche ist das schon ein Thema, ne? Weil die Pferde können am Putzplatz nicht so ruhig stehen bleiben, betteln viel oder so weiter. Oder mein Pferd kriegt nur am Putzplatz was zu futtern. Mhm. Ja, das kann ja auch sein. Diese Dinge schreibt man sich da rein und immer, wenn man was mit dem Pferd gemacht hat, macht man einen Tagebucheintrag und schreibt, was habe ich gemacht, wie hat es funktioniert und also das ist immer so mein persönliches Ding. Ich schreibe immer rein, was fand ich besonders toll heute.
Das stimmt. Gut, aber was du da gerade eben gesagt hast, also so ein Trainingstagebuch, für mich hat das nicht funktioniert persönlich.
Weil ja, du führst keins, verstehe ich bis heute nicht.
Für mich hat das nicht funktioniert.
Aber vielleicht auch, weil du ein extrem motiviertes Pferd hast.
Ich habe auch selber kein Motivationsproblem. Ja. Also ich persönlich von meiner Motivation muss sagen, ich freue mich an sehr vielen kleinen Dingen. Ich bin super zufrieden mit, also ich glaube, da hat jeder so seine kleinen Dinge und ich glaube, das hört man sich nicht verstecken davor und gerade wenn man vielleicht in einem Sportstall ist und sagt, oh ja, jetzt habe ich, aber nicht unbedingt so in dieser Sportschiene mit dabei ist und sich an, naja, vielleicht die
Miteinsteller, die Stallkollegen.
Genau, die Stallkollegen würden das nicht so cool finden, dass jetzt das Pferd...
Das haben wir zum Beispiel der Rosie haben wir dieses Jahr hinlegen beigebracht.
Genau, sich hinlegen kann.
Also auch sowas, ich glaube, der Sportreiter sagt,
belächeln das. Wenn das für einen selber wichtig ist, da würde ich mich echt gar nicht davor verstecken, sondern das selber, und ich glaube, das ist das, was bei vielen funktioniert, wenn ich ins Buch reinschreibe und dann im Nachhinein drüber reingucke, sage, geil, cool, habe ich das geschafft.
Und warum ich es vor allem mache, ich mache es jetzt eigentlich nur noch mit der Holly. Das ist halt auch so typisch Jungpferde-Ding, ne? Die kamen zu uns als Absetzer und ich kann jetzt auf dieses letzte halbe Jahr schon zurückgucken und sagen, guck mal, was wir alles erreicht haben, was ich dem Pferd alles beigebracht habe und wie toll sie sich entwickelt hat und wie toll sie mitmacht und so weiter. Und
wenn es eben nur Sachen sind, wie führen. Man muss die kleinen Dinge sehen. Wichtig ist aber, und das ist, glaube ich, was viele, wo ich sehe, dass sich das so ein bisschen in ein negatives umschwappt. Man darf natürlich sich nicht immer zufrieden geben damit. Ach ja, das macht es doch ganz gut, das ist doch okay so, der hat jetzt so einen kleinen Schritt gemacht. Ich glaube, man muss immer sagen, motiviert, man muss auch wieder vorne, da muss man das Gleichgewicht
finden, oder? Da musst du aufpassen. Also das ist von dir, glaube ich, eher immer so eine Angst, aber das ist nicht ein Problem im Alltag. Kann ich dir als jemand sagen, der zu sehr vielen verschiedenen Menschen und Pferden fährt, das ist normalerweise nicht das Problem. Das Problem ist in den allermeisten Fällen, würde ich mal behaupten, dass man sich irgendein utopisches Ziel gesetzt hat, ohne irgendwelche Zwischenziele oder Zwischenschritte damit einzuplanen. Genau,
aber die Zwischenschritte sind wichtig. Also das heißt, wenn ich mir jetzt so ein Buch mache, Ich schreibe mir ein großes Ziel vielleicht hin
Genau.
und dann fange ich an, mir kleine Ziele
Dann
zu
überlege ich,
entwickeln.
okay, was ist vielleicht aber das nächst realistische oder was braucht es denn an Zwischenetappen, um mein großes Hauptziel zu erreichen? Ja.
Ein ganz großes Thema wäre vielleicht im Reiten ein Travers oder sowas.
Zum Beispiel.
Also das wär doch ein
Oder
sehr
ein
großes Thema.
Galoppwechsel oder wenn du ein Jungpferd hast, dass du sagst, okay, ich möchte reiten. Das ist ja immer so
Ja
das
gut, das ist
große
ein
Ding
großes
bei
Thema.
Jungpferden, ne?
Ja gut.
Oder ich möchte es an der Kutsche einfahren oder
Gut,
sowas.
und dann brechen wir quasi das Große in Kleines auseinander.
Genau.
Bleiben wir beim Anreiten, das ist ja
Beim
gerade
Anreiten ist, glaube ich,
sehr
ein
klassisch.
sehr klassisches Thema. Da kann irgendwie auch jeder so ein bisschen mitsprechen, denke ich. Ich muss mir überlegen, erstens, was habe ich für ein Pferd? Also in welche Reitrichtung könnte es vielleicht mal gehen? Das ist mir immer ganz wichtig. Das spreche ich auch bei Kunden an.
Das ist
Und
ein Thema
dann,
eher von dir, du, die Reitrichtung, die
ja,
muss
weil
man sich überlegen. Und
ja, man
die
muss sich das überlegen. Das sage ich aber jetzt aus einem professionellen Blickwinkel, weil je nachdem, welche Reitphilosophie du verfolgst, musst du vielleicht eine andere Grundlage am Boden schaffen. Also jemand, der jetzt eher so in den klassischen Bereich möchte, der wird sich jetzt nicht so lange mit Natural Horsemanship auseinandersetzen, wie vielleicht jemand, der ein Westernpferd hat und auch wirklich ganz klassisch Western reiten möchte.
Was, es würde dem anderen nicht schaden, natürlich.
Nein, um Gottes Willen, ich bin auch jemand, ich vermische ja immer diese Dinge, aber ich denke, das ist was, was man vielleicht überlegen muss, als jemand, der jetzt unseren Podcast hört.
Das ist richtig, stimmt, okay. Gut, also das wäre dann beim Reiten, wenn man dann so Zwischenziele aufsetzen
genau.
würde.
Es,
dann.
Es kann dann auch mal sein, dass ich merke, okay, ich kann mit diesem Pferd einfach nicht in diese klassische Richtung arbeiten zum Beispiel. Ne? Ich fange an der Hand an und merke, mein Pferd, es ist jetzt nicht so talentiert, was diese Bewegungen anbelangt. Es hat vielleicht auch nicht so die Motivation dafür. Aber dafür ist es bei ganz anderen Dingen total motiviert.
Das heißt, ich muss meine Zwischenschritte müssen dynamisch bleiben.
Die müssen dynamisch bleiben, sonst wird es nicht gerecht, weil das Pferd ist ein Lebewesen. Ja, es ist keine starre
Sache. Also so ein typischer Zwischenschritt jetzt mal blöd beim Anreiten wäre natürlich den Sattel dann mal auflegen.
Genau,
den Sattel
und dann,
auflegen
dann muss ich
können.
Aber vielleicht schon mal sagen, okay, kann ich meinen Sattel auf ein Pferd legen, dass ich im Prinzip nicht mal aus der Box zum Roundpen oder zum Reitplatz oder zur Halle, wie auch immer, wo ihr halt arbeitet, führen kann.
Das heißt, du hast auch noch Vorbedingungen eigentlich
genau.
für das Ziel.
Du, genau. Für jedes deiner Zwischenziele hast du gewisse Vorbedingungen.
Genau, das musst du erst
Wenn
können.
Du aus der anderen Richtung, kann man sich das ja auch erdenken. Man sagt, okay, ich habe jetzt ein rohes Pferd, ist vielleicht gerade so ein bisschen halfterführig, so kriegt man sehr oft vom Züchter. Wo fange ich jetzt eigentlich an? Also was sind so die Grundlagen, was ich im Alltag immer mit meinem Pferd machen werde? Zum Beispiel putzen. Also überall anfassen, mit jeder Bürste überall berühren dürfen, auch ruhig stehen beim Putzen, ist auch immer ein großes Thema
bei jungen
Pferden.
Oh, das war bei mir auch ein großes Thema,
ja.
Bei meinem jungen Pferd.
Und dass man dann auch mal überlegt, wenn man jetzt so einen Kandidaten hat, der sich jetzt extrem schwer tut mit dieser Atmosphäre beim Putzen, dann überlegt man halt, okay, kann ich das vielleicht woanders hin verlegen? Also bei manchen hilft zum Beispiel, dass sie vorher schon ein bisschen Bodenarbeit gemacht haben und das Pferd schon ein bisschen so die erste Bewegungslust loswerden konnte und dann putzt man halt da auf dem Brown Pen oder ne, wo man halt arbeitet.
Genau. Wichtig ist, dass man halt auch die entsprechende Umgebung auch hat, um trainieren zu können. Das ist wichtig.
Genau, Arbeitsumgebung. Das habe ich jetzt dieses Jahr ganz krass gemerkt. Die Holly, die konnte sich am Anfang so gar nicht lang konzentrieren. Also da war wirklich 5 Minuten war schon zu viel. Ja. Und ich habe angefangen in der Stallgasse und von der Stallgasse habe ich mich immer meterweise weggetastet, sodass ich eine Zeit lang einfach nur um das Stallgebäude mit ihr spaziert bin.
Ja,
bis sie sich da so weit zusammenreißen und konzentrieren konnte, dass ein Dialog entstanden ist und sie nicht irgendwo bloß hingeglotzt hat und ich wollte immer in die andere Richtung. Also auch diese Dinge, Überforderungen vom Pferd, führen ja zu unglaublich Frust.
Ja, aber das ist ja genau das Richtige, dass man dann das so kleinteilig eben für einen Jährling auch macht. Ne?
Genau, aber das betrifft nicht nur einen Jährling. Das kann auch ein 3- oder 4-jähriges Pferd betreffen. Ich hatte zum Beispiel schon ein Pferd zum Anreiten da. Die kam halt 3-jährig vom Züchter. Und dort hat sie 3 Jahre nur mit Cousinen, Schwestern und so weiter auf einer Koppel gestanden. Und die konnte wirklich gar nichts. War Hufe geben schon, bei einem dreijährigen Pferd war Hufe geben schon zu schwer, ja.
Und es ist eben wichtig, dass man, ja, dass die Motivation eben nicht einbricht, sollte man nicht jetzt genau bei so einem Pferd auf die Idee kommen, geil, will ich jetzt reiten?
Genau, mache ich in 3 Monaten hier mein Standardprogramm und dann bin ich fertig.
Genau, schmeiße ich das Pferd mal kurz auf den Reitplatz.
Und dem Pferd muss man Zeit geben.
Genau, einer hält das Pferd fest.
Und der andere hockt drauf.
Und man schmeißt den Sattel erstmal drauf. Eigentlich kannst du das Pferd gar nicht führen, so im Worst Case. Und naja, das geht dann schon besser. Wird dann schon besser, wenn es dann unter dem Sattel ist, quasi. Ne, man zieht das dann so ein bisschen durch an der Stelle.
Weißt du, warum das immer wieder funktioniert? Weil die meisten Leute denken, dass 3 Monate Grundausbildung reichen, um ein Pferd anzureiten.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Können wir nicht nachvollziehen. Ne? Die Rosi hat 1 Jahr Zeit bekommen, am Boden, bevor man geritten sind. Also
ja. Mir persönlich war es sehr wichtig, dass man muss ja auch überlegen, das kann manchmal total gut laufen. Das ist ja nicht die Sache. Das heißt ja nicht, dass das nicht immer dass das immer schief gehen muss. Aber wenn ich es mache, dann möchte ich doch ein Pferd haben, wo ich weiß, wenn ich das jetzt am Strick festhalte oder wenn ich das jetzt habe in meiner Hand und ich lege da jetzt etwas oben drauf, das geht nicht. Das rennt mich persönlich nicht um. Das ist doch schon mal das Wichtigste erstmal. Ich muss wissen, dass ich mich erstmal am Boden auf das Pferd verlassen kann, damit ich die nächsten Schritte gehen kann. Ich kann doch nicht ans Aufsteigen denken, wenn das Pferd schon Probleme hat, ruhig zu stehen beim Putzen, dann kann ich mir doch schon erahnen, wenn ich jetzt dann aufsteigen will, das könnte ein bisschen anstrengend werden, wenn das Pferd da anfängt zu tanzen. Also du holst dir halt mehr, du machst es dir eigentlich schwieriger. Du hast es scheinbar, du bist nur scheinbar schneller, indem du Zwischenschritte auslässt. Klar, manchmal können die Zwischenschritte natürlich sehr, sehr schnell auch vorbeigehen. Ein Zwischenschritt ist vielleicht kein Thema.
Manchmal kommt man auch ganz gut damit klar, wenn man mal einen Zwischenschritt auslässt. Kannst dich daran erinnern, ich habe zum Beispiel jetzt auch für meine ganze Selbstständigkeit, ich habe so eine Hose, die habe ich ausgestopft mit Stroh. Und da sind Sandsäcke in den Beinen. Das ist quasi so eine Art Reitdummy. Haben wir, glaube ich, mit der Rosi nie gemacht. Hat sie nicht gebraucht.
Nein, also sie hat auch beim Aufsteigen.
Aber es gibt Pferde, da braucht man das. Also auch da kommen wir wieder dran. Das ist ein sehr individuelles Thema, welche Zwischenschritte ich brauche oder mein Pferd braucht.
Ja.
In die andere Richtung gedacht, das ist mir gerade eingefallen, weil ich bin auf Facebook natürlich viel in so Jungpferdegruppen unterwegs, nachdem ich ja jetzt auch ein Jungpferd habe. Und da ist es oft so, da sehe ich das oft, dass die Leute mit ihren jungen Pferden schon unglaublich viel gemacht haben. Und eigentlich, wenn man jetzt so aus dieser Ausbildungsecke herauskommt, wäre es auch tatsächlich Zeit zu reiten, aber das Pferd ist halt erst 2 oder so. Oder es ist vielleicht tatsächlich schon 4.
Also körperlich einfach nicht so weit.
Genau, es gibt ja auch die dann schon 4, 5 sind, aber wirklich körperlich einfach solche Spätzünder sind, dass es einfach noch nicht geht.
Ja gut, das ist klar. Also gut, das ist jetzt direkt beim Thema Anreiten.
Und deswegen... so viel wir jetzt über Trainingsziele erreichen gesprochen haben, sich Zeit lassen und Spaß haben dabei, ist genauso wichtig.
Für mich persönlich ist dieses Spaß haben, also ganz ehrlich, da geht mir das Herz am meisten auf, wenn ich in die Box gehe von der Rose und das Pferd direkt sich entschließt, ich komme jetzt an die Tür, hier hilfst du mich direkt auf und dann gehen wir wohin. Ich merke das richtig, das Pferd ist motiviert, mit mir mitzukommen.
Ja.
Und ich habe gleich ein richtig gutes Gefühl ins Training rein und ich will mir das niemals kaputt machen. Also ich will alles dafür tun, ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass es ja noch sehr jung ist und auch neugierig ist und auch Energie hat. Sie hat auch sehr viel Energie.
Ja, aber wir haben uns das auch nie kaputt gemacht. Also wir haben ganz viel nach dem Grundsatz gearbeitet, nie in den Schweiß kommen, also nie in die Erschöpfung kommen mit dem Pferd, sondern man hat immer dann aufgehört, wenn es eigentlich gerade so am schönsten war.
Ja, und dazu muss man sagen, dass die Rose eigentlich, ich glaube, wenn man das an einer anderen Stelle trainiert hätte, hätte man das schon, manche Leute hätten das vielleicht gemacht an der Stelle, weil Rose ein sehr energetisches Pferd ist. Wenn du das jetzt reiten, du musst schon ein bisschen vorarbeiten, bevor du sie jetzt reiten willst, erstmal, damit sie zum einen warm ist, zum anderen auch ein bisschen mehr schon Energie abgebaut hat. Man könnte da aber auf die Idee kommen, naja, das Pferd, na, das muss man mal richtig
Muskeln aufbauen
und mal richtig bewegt sein, dann wird das schon ruhiger werden, weil es ja am Anfang tatsächlich halt ein kleiner, hibbeliger Kasper war. Ne? Muss ja, man schon sagen.
Das stimmt.
Das hat sich jetzt tatsächlich gelegt, einfach mit der Zeit. Einfach viel das.
Ja, sie hat einfach ihre Grundregeln. Sie weiß genau, was sie sich erlauben darf und was nicht. Also sie weiß zum Beispiel, egal wie hibbelig sie ist, wenn du jetzt aufsteigst, dann darf sie sich nicht bewegen.
Das ist gar kein Thema. Aber sie ist halt energetisch doch sehr hoch. Also
sie ist so am einen Ende des Spektrums. Sie ist so ein Extremfall von einem sehr motivierten Pferd und das auch ein starker Beweger ist, also sich gerne bewegt. Und es gibt aber auch halt das andere Ende des Spektrums, Pferde, die sich nicht gerne bewegen. Und gerade bei denen muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, das sage ich jetzt nicht gerne, und du wirst es auch nicht gerne hören, aber dass man zum Beispiel Futterlob einführt.
Ja, muss man dazu sagen, Futterlob funktioniert gar nicht für, also ich habe es noch nie ausprobiert.
Ja, aber wir
brauchen das nicht. Ich brauche keinerlei Motivation. Also ein Stimmloben ist wahnsinnig.
Ja, und als höchstes Lob nimmst du immer das Kraulen.
Genau, und da ist sie total. Also ich merke auch wirklich, dass das funktioniert für uns.
Aber es ist keine Schande, wenn ich ein Pferd habe, das vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich was mit dem Menschen zu tun haben will. Ne? Wir kommen wieder auf das Beispiel des abgelöschten Reitschulpferds zurück. Meine Güte, bestecht ein bisschen, ja? Es ist doch nicht schlimm. Ich habe ja das immer jahrelang, weil ich halt auch so aus dem Western-Bereich komme, habe ich das immer gesehen als, ja, das zählt nicht, das ist quasi Schummeln. Da nehme ich eine Abkürzung für etwas, das ich eigentlich auch ohne Leckerli erreichen könnte.
Ja, das ist ein bisschen hart sein, ne? Man schafft das schon.
Sind wir mal ehrlich, zum Reiten gehört auch eine gewisse Härte dazu. Aber diese Härte ist nicht alles. Ich muss auch genauso sanft und erfahren und überlegt vorgehen können. Und da sehe ich jetzt kein Problem, wenn ich da in meinen Werkzeugkasten ein Leckerli mit reinlege.
Aber das ist, ja, wenn du sagst, das Werkzeugkasten. Wenn, dann muss man aber ein Leckerli auch wie ein Werkzeug verwenden können.
Ja, ja, das ist jetzt nicht so, oh Gott, ich liebe mein Pferd und deswegen stopfe ich 800 Leckerli pro Tag in das rein oder es kriegt einen Eimer mit 5 Kilo Äpfeln oder sowas.
Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte tatsächlich, es ist Werkzeug.
Genau. Und
ein Werkzeug ist ganz wichtig, dass es wie ein Hammer, ich muss wissen, wie muss ich es halten, wann verwende ich es, für welche Situationen brauche ich dieses Werkzeug.
So ist es.
Man kann nicht einfach pauschal jedes Werkzeug überall verwenden. Das ist...
Ich kann nicht mit einem Hammer streichen.
Genau, richtig. Ja. Mit einem Hammer streichen ist eine dumme Idee. Und genauso verhält sich es halt auch mit Leckerlis dann eben auch.
Genau. Aber kann sein, dass es der richtige Ansatz ist. Ich finde, wir sollten mal über klassische und operante Konditionierung sprechen. Das ist jetzt so dieses Kapitel, das wir gerade aufschlagen, im Sinne von Leckerli-Lob und Stimmlob und so weiter. Das kommt eigentlich aus dieser Ecke, klassische und operante Konditionierung. Ja, klassische Konditionierung, ich glaube, das weiß jeder noch so ein bisschen aus der Schule. Das ist diese Sache, dass man zwei Reize zusammenlegt. Also da gibt es doch diesen Trainingsaufbau mit den Hunden.
Ah.
Der Wissenschaftler, der immer vorher die Glocke geläutet hat, bevor es Futter gab, sodass die Hunde nach einer bestimmten Zeit schon angefangen haben zu sabbern, wenn sie nur das Glockengeräusch gehört haben.
Genau, also so ein richtiges Speichel, einen richtigen Speichelfluss quasi entwickelt.
Also das Individuum hat im Falle einer klassischen Konditionierung gar keinen bewussten Zugriff mehr auf die Reaktion, die es zeigt.
Ja.
Operante Konditionierung hat mehr mit Lernen zu tun. Kann das Individuum meistens noch bewusst drauf zugreifen, was es macht. Da wird unterschieden in vier verschiedene Kategorien. Einmal die positive Verstärkung, da sind wir jetzt beim Leckerli. Also wenn das Pferd etwas gut gemacht hat, dann wird ihm ein positiver Reiz hinzugefügt. Das ist das Leckerli in dem Fall. Sehr, sehr gut für die Motivation. Auch sehr schnell können da Dinge erlernt werden über positive Konditionierung. Dann gibt es noch die negative Konditionierung. Achtung, das heißt jetzt nicht negativ im Sinne von schlecht, sondern negativ, weil dem Pferd ein unangenehmer Reiz entfernt wird. Ja? Also klassisches Beispiel ist so Anti-Schreck-Training, ne? Wo ich dem Pferd eine Rascheltüte zeige und wenn es die richtige Reaktion zeigt, nämlich ruhig stehen zu bleiben, nehme ich sie wieder weg. Ja?
Genau. Dann checkt das Pferd, ah ja, gut, war ja doch nicht so schlimm, Okay. Ich habe eine Antwort gefunden,
Ja.
wie das Unangenehme weggeht.
Wichtig bei dieser Methode ist, dass man kein Flooding betreibt, dass man das Pferd nicht flutet mit einem Reiz, sondern dass man sehr kleinteilig arbeitet und immer nur so an eine bestimmte Grenze geht. Weil wenn das Pferd zu viel Angst hat, dann kann es die Antwort nicht finden. Weil da geht das Gehirn auf so einen Überlebensmodus und kann nicht mehr richtig
Ja,
denken.
das kann man, glaube ich, auch gut selber nachvollziehen. Wenn ein Lehrer neben einem steht und einen anschreit,
Ja.
löst die Aufgabe, löst die Aufgabe, löst die Aufgabe, löst die Aufgabe, wirst du niemals die Aufgabe lösen. Du wirst dich nicht mal konzentrieren können mehr auf
Genauso
die
ist es mit
eine
Pferden auch.
Aufgabe.
Ja. Dann gibt es noch die Bestrafung. Das wird jetzt auch wieder unterteilt in negativ und positiv. Was denkst du? Negative Bestrafung? Fangen wir mit dem leichteren an. Positive Bestrafung.
Positive Bestrafung.
Wenn du jetzt überlegst, ne, negative Belohnung und positive Belohnung, Verstärkung hat man jetzt schon. Und jetzt machen wir das mit Bestrafung.
Bestrafung. Also
Also
Bestrafung ist,
positive Bestrafung.
also Bestrafung jetzt per se ist jetzt sehr negativ behaftet, dieser Begriff. Also ich würde jetzt
Ja.
erstmal sagen, Bestrafung ist, direkte Assoziation wäre, ich nehme dir was weg.
Ah, da bist du schon bei der negativen Bestrafung.
Genau.
Denk dran, positiv
Also
heißt, es
positiv
wird
was hinzugeben.
hinzugefügt.
Also,
Also,
okay, negativ positive Bestrafung wäre dann,
positive Bestrafung heißt, das Pferd zeigt ein Verhalten, das möchte ich auslöschen
ach,
und
und jetzt.
deswegen füge
Ah,
ich dem eine Strafe hinzu, also
danke.
einen negativen Reiz.
Danke. Ich habe ein Beispiel dafür. Das Pferd läuft mir auf, ganz fies auf.
Genau, und dann
Und
mache ich mich mal so
ich mach
ganz.
mich groß und hau quasi um mich.
Für alle,
Also,
die das jetzt nicht sehen können, Sven hat sehr hektisch mit seinen
mit meinen
Ellbogen
Ellenbogen. Ja, aber
gewedelt.
ich verschaffe mir Raum und wenn das Pferd halt da ein bisschen steht, dann dotze ich das Pferd an. Das heißt nicht, dass ich es
Ja,
verprügel in dem.
das
Sie
Schwierige und warum das nicht für alle funktioniert, ist, das Pferd ist halt unglaublich viel stärker und größer als wir. In den
Ja,
allermeisten
das ist
Fällen.
so.
Und wir müssen ja dieses Verhalten immer gleich zeigen. Also es kann ja mal sein, ich bin nicht schnell genug zu reagieren und kann eben keine Bestrafung geben in dem Moment.
Ja,
Ja,
ah, das
dann hat,
ist das,
genau,
immer wenn du Bestrafung sagst, kriege ich immer wieder
so ein
einen
Stich.
Stich, weil es ist so negativ
Ich
behaftet.
glaube.
Aber ich empfinde jetzt zum Beispiel, mein Beispiel jetzt gerade eben, das Pferd läuft mir auf und ich mache mir Raum an der Stelle. Das empfinde ich nicht als Bestrafung, das ist eher. Oh, ich finde aber auch keinen besseren Begriff. Ich glaube, das ist.
Erziehung, so habe ich es gelernt, weil ich halt aus dem Western-Bereich komme. Wenn du jetzt aber in andere Ecken der Pferdewelt guckst, ist das schon teilweise sehr kritisch zu sehen. Weil es Bestrafung ist
Es
eigentlich,
ist
ne?
es auch eigentlich, ja,
Runtergebrochen.
muss es auch
Und
so sehen,
ich bin auch
ja.
dafür, also das weißt du, das meiste Fehlverhalten, das bestrafe ich persönlich nicht, sondern ich ignoriere es. Es gibt auch Fehlverhalten, das ich bestrafe, nämlich dann, wenn es gegen mich gerichtet ist.
Genau, also
Also wirklich das Pferd gezielt
alles,
was getan hat, ja?
was körperlich gegen mich geht, deswegen
Genau.
auch mein Beispiel mit dem Auflaufen, es ist körperlich, es hat meinen Raum nicht gewahrt. Es ist
Kann ja
mir.
aber auch mal passieren, weil es nicht aufgepasst hat.
Das stimmt, hast du recht. Hast du
Das
recht.
ist so schwierig, wenn man mal in diesen Bereich dieser Lernpsychologie reinguckt, ist es so schwer, da müsste man eigentlich total drüber nachdenken, wie trainiert man überhaupt?
Deswegen muss man auch vorsichtig sein. Gerade wenn man jetzt über Bestrafung redet, dann sollte man da vorsichtig sein.
Der Vollständigkeit halber sagen wir noch kurz was zu negativer
Ja, bitte.
Bestrafung.
Ja.
Negative Bestrafung ist, ja, das bedeutet quasi, dass man dem Individuum, mit dem man eben arbeitet, also bei unserem Beispiel immer noch das Pferd, dass man dem einen angenehmen Reiz wegnimmt. Ne? Vorhin haben wir einen unangenehmen Reiz hinzugefügt, also bei der positiven Bestrafung. Jetzt nehmen wir einen angenehmen Reiz weg. Das ist jetzt was. Beim Pferd funktioniert das in meinen Augen gar nicht. Vielleicht funktioniert das so ganz stumpf in so Kindererziehung, so, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann hast du keine Fernsehrechte mehr.
Ja, auch die
Aber
Frage, wie gut das dann auch
ich glaube,
funktioniert.
für einen Menschen, für Kinder kann das teilweise schon ganz gut funktionieren.
Das ist ja kein Kindererziehungspodcast. Keine Ahnung, ich bin da raus.
Also das legen wir mal so vorsichtig zur Seite, dieses negative Bestrafen.
Ich suche auch gerade verzweifelt ein Beispiel dafür.
Für negative Bestrafung. Ich sage ja, das kann man, glaube ich, mit Pferden nicht.
Wäre es
Aber
vielleicht
es gibt schon so Leute, die dann sagen, oh, er hat sich total aufgeführt. Wenn wir ihn jetzt in den Stall zurückstellen, kriegt er kein Wasser und kein Futter.
Das ist, ich glaube nicht, dass das die Frage, wie arg kann dieses Individuum, mit dem ich arbeite, das verknüpfen.
Genau, so ist es.
Das ist
auch der Grund, warum ich sagen würde, das hat im Pferdetraining nichts zu suchen. Also, wenn wir das nochmal so auffächern, die beste Art und die schnellste Art, etwas zu lernen, ist die positive Verstärkung. Das heißt, dass ich einen angenehmen Reiz anbiete, hinzufüge. Ja? Das Leckerli, um das jetzt nochmal ganz stumpf zu sagen. Dann gibt es noch die negative Verstärkung und die ist in meinen Augen noch fast genauso gut wie die positive Verstärkung, wenn man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangeht.
Natürlich.
Ja? Und dann gibt es auch noch die positive Bestrafung, die kann man eventuell auch noch brauchen. Ja, und die negative, die lassen wir einfach außen vor. Negative Bestrafung. Positive Bestrafung heißt, danke. Ja, das sind alles so Dinge, die muss man aber im Gedächtnis behalten, wenn man sich die Motivation seines Pferdes erhalten möchte. Weil wenn ich etwas bestrafe, bedeutet das auch, dass das Pferd aufhört, in diese Richtung einen Versuch zu starten. Und ich muss auch mal so weit gehen und sagen, okay, ich unterbinde ein bestimmtes Verhalten nicht schon so früh, weil vielleicht ist es ja ein Versuch, der in die richtige Richtung geht.
Ja, das kann schon sein. Gutes Beispiel vielleicht. Ich bin jetzt in einer Longenposition und Jungpferd, wohlgemerkt, und schicke mein Pferd los. Ich bin zentral, stehe vor dem Pferd, das Pferd guckt in meine Richtung und ich möchte das Pferd losschicken in die rechte Richtung.
Genau, auf einen Zirkel quasi.
Genau, auf
um mich herum.
Um mich herum. Jetzt ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, dem Pferd beizubringen, dass es in die richtige, nach rechts gehen soll. Wenn ich jetzt anfange, eben in die Richtung zum Treiben und es geht rechts, geht aber doch deutlich fast schon in meinen Raum, also nicht in meinen Raum, aber geht nicht direkt nach rechts, aber es hat die Richtung gefunden.
Da muss ich schon loben am Anfang, auch wenn es noch nicht dem Zielbild entspricht, das ich später haben möchte.
Genau.
Ja. Also Zielbilder ist, glaube ich, auch so das, was man noch gut im Gedächtnis haben kann. Jetzt gerade, wir machen gleich einen Deckel auf das Thema drauf.
Ja.
Aber ich denke, Zielbild ist auch noch so was, das muss man ansprechen. Ein Zielbild sollte man haben bei allem, was man macht. Und das, da kommt auch wieder mein Trainingstagebuch mit rein. Ich habe ja am Anfang gesagt, schreibt euch doch mal auf, was ist denn eigentlich das Ziel? Und dann auch wirklich ganz genau wie die einzelnen Schritte. Also nicht nur, ja, ich möchte mein Pferd gebisslos reiten, sondern ich möchte es nur über die Schenkelhilfe reiten können. Ich möchte es nur über die Gewichtshilfe reiten können. Wie kann ich das vielleicht noch mit Stimme verbinden und so weiter? Also wirklich eins zu eins, wie für Dumme. Wie als würde nach euch irgendjemand dieses Trainingstagebuch finden, so in 800 Jahren, wenn es keine Pferde mehr gibt und sagen, boah, was hat die denn da gemacht?
Ist auch richtig. Ist auch ein guter Leitfaden für jemanden, der ja nicht beruflich Trainer ist.
Ja.
Aber wir sind ja alle Trainer. Immer wenn, sobald du mit dem Pferd
sobald interagierst. Sobald du mit dem Pferd interagierst, und es kann auch nur sein, dass du am Zaun stehst, ist es Training. Also hat es die Möglichkeit, in der Situation etwas zu lernen.
Genau.
Ja,
ja, das ist das ganze Thema Motivation eigentlich.
Das ist also, das Wichtigste in meinen Augen, was Motivation
anbelangt. Ist aber interessant. Motivation hört halt nicht ganz schnell auf, so mit, ja, ich will nicht, so ein bisschen Motivationscoach, ja, da musst du Lust drauf haben.
Ja, und dann machst du deine Atemübungen und so weiter. Ne? Das ist was ich meinen Kunden dann immer noch empfehle, wenn die so ein Frustproblem haben. Nein, das geht eigentlich irgendwie in alle Bereiche mit rein.
Ja, es ist vor allem Thema Ziele, Thema
Lernen, ein guter Lehrer sein.
Werkzeug, wie kann ich mit meinem Werkzeug auch nicht umgehen zum Beispiel? Bin ich auch demotiviert. Also das
ist auch der Grund, also ich komme ja viel zu Leuten, die dann schon gesagt haben, ja, sie haben in der Richtung, keine Ahnung, Bodenarbeit, Reiten, egal was, haben sie schon ein bisschen gearbeitet, aber es hat nicht funktioniert. Und dann denke ich mir immer, naja, eigentlich alles, was sie gebraucht hätten, haben sie schon im Werkzeugkasten. Aber sie können eigentlich noch nicht richtig mit dem Werkzeug umgehen.
Mhm, genau.
Sie versuchen mit dem Hammer zu streichen.
Ja, und das ist sehr frustrierend, wenn du das machst und einfach denkst, naja, die Wand wird einfach nicht weißer.
Irgendwie kriegt sie nur Löcher.
Ja, genau.
Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich habe dazu auch schon Seminare gegeben. Mal gucken, ob ich das nächstes Jahr nochmal mache.
Bitte, also ich bin da immer gerne mit dabei, also als Sidekick.
Falls das für euch jetzt was ganz Neues ist, gibt es noch ein paar Tipps an die Hand. Was ich zum Beispiel wichtig finde, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, man muss sich ja selber gut kennen, man muss wissen, was bin ich für ein Charaktertyp, wie lerne ich oder wie kann ich Autorität zeigen, und aber auch, was ist mein Pferd für ein Charaktertyp? Und so als Einstieg, jetzt nicht als die Bibel, aber als Einstieg gibt es da von Parelli zum Beispiel einen Personalitätstest. Die Horsenalities.
Ja, genau.
Also es ist wirklich nichts, was man ganz gläubig verfolgen sollte. Das ist ja auch immer meine Kritik an Parelli, dass die denken, diese sieben Spiele wären irgendwie das Vaterunser und es gibt sonst nichts anderes.
Die Siebenfaltigkeit.
Die Siebenfaltigkeit.
Des Parellis, ja.
Nein, aber es ist, glaube ich, für viele ein guter Einstieg.
Ja, also man kann sich viel auch
Gutes, weil man lernt Gutes viel, gerade weil wir ja, wenn ihr so ganz wie ich eingestiegen seid, so als Reiterkind, man lernt auch ziemlich viel Blödsinn von seinen Eltern und den ganzen Bekannten und teilweise ja, auch...
Das haben wir schon immer so gemacht.
Das haben wir schon immer so gemacht. Das hat für alle Pferde bisher funktioniert. Für dieses Pferd muss es auch funktionieren.
Ja. Aber tatsächlich mit dem Persönlichkeitstest, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich bin da ja immer einer, der so, naja, Persönlichkeitstest ist so ähnlich wie auf Buzzfeed oder so. Aber
oder so sich Karten legen lassen oder sowas. Karten legen lassen.
Es hat so einen esoterischen Anhauch.
Aber es ist ganz gut, wenn man mal anfängt, über sich selber zu reflektieren, genau, und auch über die Verhaltensweisen seines Pferdes
dafür ist
zu
es reflektieren. Sehr gut. Dafür ist es sehr gut. Ja. Man sollte es nicht, eben nichts gläubig und alles abnicken an der Stelle. Aber ja.
Genau, sondern immer mit einem Köpfchen dahinter. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust gemacht, Ziele zu setzen.
Ja, also bei mir hast du es sowieso schon geschafft gehabt. Also, ja. Vielleicht denke ich jetzt tatsächlich übrigens nochmal nach mit dem Trainingstagebuch.
Ja, jetzt wo wir drüber nachdenken.
Ja, ich bin halt zu faul immer.
Irgendwie ja, ich muss ihn immer dazu zwingen.
Jetzt mach doch mal dein Trainingstagebuch.
Aber hast du halt was gemacht?
Ja. Naja. Nein.
Ja, aber das wäre so ein Wunsch von mir oder eine Hoffnung, dass ich jetzt ein bisschen Lust drauf gemacht habe, den Leuten tiefer in dieses Thema einzutauchen. Und vielleicht haben wir auch unser Ziel eigentlich geschafft und die Leute haben jetzt Lust, uns stundenlang zuzuhören auf dem Podcast. Ja.
Ja, das wäre doch cool. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.